D-Radio Wissen. Mein Studium. Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Hätte ich mich nach einem Test gerichtet, den ich zu Schulzeiten an einem Berufsinformationszentrum gemacht habe, dann säße ich heute nicht hier in einem Hörfunkstudio, sondern ich würde meine Zeit vor allem mit werdenden Müttern und im Kreißsaal verbringen. Das Berufsinformationszentrum hat mir nämlich damals empfohlen, Hebamme zu werden. Ich hätte also auch nicht studiert, sondern wäre auf eine Fachschule gegangen, denn da wurden bis vor kurzem die Hebammen ausgebildet. Inzwischen ist es aber auch möglich, Hebammenkunde zu studieren. Was das Studium von der klassischen Ausbildung unterscheidet und wie sich durch das Studium auch der Beruf verändert, darüber sprechen wir heute eine Stunde lang in Mein Studium und wir beginnen mit den Fakten zum Fach. Worum geht's?
Eine Hebamme betreut die werdende Mutter während der Schwangerschaft, der Geburt und Mutter und Kind bis ein Jahr nach der Geburt.
Wo kann ich das Fach studieren?
Die Ausbildung zur Hebamme kann man an 58 staatlichen Hebammenschulen in Deutschland machen. Ganz neu gibt es einen Bachelor Hebammenkunde an der Hochschule für Gesundheit Bochum, der die Ausbildung ersetzt. Studieninteressierte, die bereits die Hebammenausbildung oder einen Teil der Ausbildung gemacht haben, können an der Hochschule Osnabrück den Bachelor Midwifery studieren. Auch duale Studienangebote im Bereich Hebammenwesen gibt es, so zum Beispiel an der Hochschule Ludwigshafen.
Wie bewerbe ich mich?
Direkt bei den jeweiligen Hebammenschulen oder Hochschulen. Für die Ausbildung zur Hebamme wird seit 2011 laut EU-Kommission eine 12-jährige Schulbildung vorausgesetzt. Der Nachweis eines Praktikums ist bei allen Hebammenschulen und auch den Hochschulen Pflicht bei der Bewerbung.
Das waren jetzt erstmal die wichtigsten Fakten zur Hebammenkunde. Bislang konnte man sich also nur an Fachschulen zur Hebamme ausbilden lassen. Bald gibt es aber auch Hebammen mit Bachelor- oder Masterabschluss. Und man kann direkt nach dem Abitur mit dem Studium beginnen. Andere Studiengänge richten sich aber eher an Hebammen, die schon einige Jahre gearbeitet haben und ihr Wissen noch vertiefen wollen. An der Hochschule Osnabrück gibt es so einen Studiengang für erfahrene Hebammen. Und wie das Studium da aussieht, das wollten wir mal von einer Studentin wissen.
Mein Name ist Christina Täufer, ich bin 31 Jahre alt, studiere im Fach Midwifery in Osnabrück, mache dort also meinen Bachelorabschluss im Hebammenwesen und befinde mich aktuell im 6. Fachsemester. Nach der Ausbildung bin ich in die Berufspraxis gegangen und habe zunächst mit einer vollen Stelle im Kreißsaal gearbeitet. Und schon nach kurzer Zeit wurde mir eben klar, dass ich wenig Möglichkeit habe, mich weiter zu qualifizieren. War dann mit 23 examiniert und hatte das Gefühl, okay, das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre, aber ich brauche noch irgendwas, um meinen Horizont erweitern zu können. In dem Studium kamen ganz neue Felder dazu. Zum einen haben wir einen Einblick bekommen in die Grundlagen der Hebammenforschung. Wir haben gelernt zu recherchieren und zu aktuellen Themen auf den neuesten Stand zu bringen. Ansonsten hat man in Fachzeitschriften etwas gelesen. Ich möchte nicht sagen naiv, aber dennoch konnte man die Qualität dieses Textes kaum bewerten. Das haben wir im Studium gelernt und haben somit eine ganz andere Möglichkeit, uns wirklich ein Bild zu machen über aktuelle Studienergebnisse. Es ist jedes Mal wieder eine besondere Situation, werdende Eltern zu betreuen und die Eltern gemeinsam dieses kleine Wunder erleben können, dass da ein kleiner neuer Mensch geboren wird und wir auch weiterhin Kontakt zu dieser Frau haben, indem man als Hebamme eben im Wochenbett die Frau noch weiter betreut, in der Rückbildungsgymnastik und über die gesamte Stillzeit hinaus. Eine Hebamme bekommt ganz oft gesagt, was haben Sie für einen wunderschönen Beruf? Es gibt Zeiten, wo wir das nicht so gut hören können, denn natürlich gibt es auch sehr schwierige Momente. Es werden kranke Kinder geboren, jede Hebamme betreut in ihrem Berufsleben mehrere Totgeburten. Und das sind natürlich sehr schwierige Phasen für uns. Und wir sind sehr glücklich, dass das einen sehr kleinen Teil unseres Berufes darstellt und dass wir eben tatsächlich hauptsächlich mit gesunden Menschen arbeiten, die eigentlich in einer sehr glücklichen Situation sich befinden.
Christina Täufer über den Beruf der Hebamme. Viel zu tun gibt es für Hebammen. 2010 sind in Deutschland rund 680.000 Babys geboren. Etwa 3.600 von ihnen im Vivantes Klinikum in Berlin-Neukölln. Das sind 10 pro Tag. Und am Klinikum kommen nicht nur Kinder zur Welt, sondern es werden auch Hebammen ausgebildet. Und zwar an einer von den insgesamt 58 staatlichen Hebammenschulen, die es in Deutschland gibt. Theorie und Praxis wechseln sich in der Ausbildung ab und es gibt zum Beispiel auch den Geburtshilfeunterricht. Da lernen die Schülerinnen, wie sie die Lage des Kindes im Bauch der Mutter ertasten, wie sie die Schmerzen der Mutter durch spezielle Übungen lindern können und die Geburt durch sanfte Bewegungen beeinflussen und vielleicht sogar beschleunigen können. Viola Zech, die hat die Berliner Hebammenschülerinnen in den Unterricht und auf die Station begleitet.
Ich gucke dann mal auf ihren Bauch, ja, ich muss ihn mal anfassen, habe ganz warme Hände.
Die Hebammenschülerin Anne Schlegel tastet den kugelrunden Babybauch einer jungen, blonden Frau ab.
Guck erstmal, wo fängt denn der Bauch hier oben an? So, da haben wir den, ja. Dann gucke ich mal hier, ist hier der Rücken? Oder ist da der Rücken? Wo spüre ich die kleinen Teile? Jetzt haben wir hier den Rücken, ne?
Also hier tritt es auch immer am meisten.
Genau, genau.
Die junge Frau heißt Melissa Busse. Auch wenn es so aussieht, sie ist keine werdende Mutter, sondern werdende Hebamme und hat sich einfach zum Üben ein dickes Kissen unter den schwarzen Pulli gesteckt und macht im Wechsel mit Anne Schlegel die Leopold-Handgriffe. 4 Handgriffe, mit denen eine Hebamme die Lage des Kindes im Mutterleib ertasten kann.
Und jetzt muss ich mir einmal was Unangenehmes machen. Ich gucke nur mal, wie tief der Kopf im Becken schon ist und ob der noch beweglich ist.
Melissa verzieht das Gesicht. Anne drückt in Melissas Kissenbauch, direkt oberhalb des Schambeins.
Ja, der ballottiert noch, das dauert noch ein bisschen, bis das Kind kommt. Ne? Es muss noch ein bisschen wachsen.
Als zukünftige Hebammen wissen die beiden jungen Frauen, hier ist kein Platz für Berührungsängste.
Also es ist halt schon ein super körperbezogener Beruf und es entsteht in ganz kurzer Zeit ein total inniges Verhältnis. Das ist also immer wieder total beeindruckend, finde ich, wenn man das so mitbekommt, wie die Frau auf einmal so absolutes Vertrauen hat und dann auf einmal so ganz persönliche Sachen erzählt.
Melissa Busse ist im 2. Ausbildungsjahr an der Hebammenschule des Vivantes-Klinikums Berlin-Neukölln. In der Ausbildung wechseln sich praktische Einsätze im Kreißsaal und auf der Entbindungsstation mit Unterricht ab. Heute ist es Geburtshilfe. Etwa 20 junge Frauen sitzen für den Unterricht auf blauen und roten Matten und üben zu zweit verschiedene Kniffe und Griffe, die sie später in der Praxis brauchen werden.
So, wir haben auch Phantome, also wo das nachgebildet wird, wie halt quasi das Kind austritt. Aber wenn man dann halt bei einer richtigen Frau steht, ne, und halt richtig merkt, wie viel Kraft hinter einer Wehe eingesteckt ist, ist halt komplett was anderes. Aber total schön zu entdecken, wie man dann auf einmal funktionieren kann.
Ein solches Phantom hält die Hebammenlehrerin für Geburtshilfe Ulrike Hader jetzt in der Hand.
Und wenn Sie merken, hier ist irgendwie, also ne, das dreht sich eher so, dann bringen wir die Frau nach vorne, damit der Körper vorsinkt. Und das
eine Plastiknachbildung des weiblichen Beckenknochens in der einen und eine Babypuppe mit glänzendem Holzkopf und weichem Stoffkörperchen in der anderen. Schrauben dreht Ulrike Hader den Kopf der Puppe durch das Becken, das Nadelöhr bei der Geburt. Ist hier der Kopf durch, ist es geschafft.
Und legen Sie dann noch halb sitzende Rückenlage, kippt das Kind nach hinten, ja, dann wird es noch eher die Bewegung weiter so machen.
Und geht die Geburt nicht weiter, kann eine Hebamme dem Kind mit ganz gezielten Übungen helfen, durch das Nadelöhrbecken durchzukommen. Mit der Übung Wachtel zum Beispiel. Die macht Melissa jetzt zusammen mit der Hebammenschülerin Caroline Schulz.
So, Frau Schulz, wenn ich Ihr Bein nach vorne schiebe, können Sie einatmen. Und wenn ich es wieder zurücknehme, dann einmal ausatmen. Ja, Sie können es richtig schön fallen lassen.
Caroline liegt dafür leicht seitlich. Das eine Bein ruht auf der Matte, das andere bewegt Melissa angewinkelt, sanft zum Bauch hin und wieder weg.
Ja, merken Sie so ein bisschen, wie sich hier alles drin so ein bisschen bewegt. Und dann kann das Köpfchen von Ihrem Kind ein bisschen besser in das Becken rein.
Nach dem Geburtshilfeunterricht schaut die 22-jährige Melissa noch kurz auf der Station vorbei. Sie war schon bei 25 Geburten dabei, 40 müssen es bis zum Ende der Ausbildung in einem Jahr sein. Auf der Station kann sie ihr theoretisches Wissen anwenden und überprüfen.
Also im Mittelkurs ist es so, dass wir, wenn die Schwestern uns schon ein bisschen kennengelernt haben, wir eigene Zimmer bekommen, die wir selbstständig betreuen dürfen, aber ständig in Rücksprache halt mit den Schwestern stehen. Ne? Eigentlich eine super Sache, so selbstständig zu arbeiten, sich selber zu organisieren. Also ich finde, es ist eine schöne Arbeit.
Melissa kontrolliert dann, ob mit der Brust der Mutter alles okay ist, ob sich die Gebärmutter gut zurückbildet und ob auch mit dem Baby alles in Ordnung ist. Einen Teil der Ausbildung machen die zukünftigen Hebammen dafür auch auf der Kinderstation.
Das ist halt quasi unser Pflegepraktikum, wo wir halt gleichzeitig Kinderkrankheiten kennenlernen, ne, und die Frühchen einfach so in der Pflege, in der Betreuung von den Müttern. Mit dem Stillen ist es ja auch ein bisschen was anderes. Genau, das lernen wir ein bisschen kennen.
Die gesunden Babys liegen zusammen mit ihren Müttern auf der Entbindungsstation.
Wir sind dann im Kinderzimmer. Ja, also mit Wärmelampe einfach, wo die Kinder gewickelt werden können von ihren Müttern, weil es hier ein bisschen wärmer ist als im Zimmer.
In einem der mollig warmen Zimmer wird die 3 Tage alte Jawn gerade von ihrem Vater gewickelt. Eine Schülerin aus dem ersten Ausbildungsjahr steht dem frisch gebackenen Papa zur Seite und zeigt ihm, wie es geht.
Das erste Mal,
ja, sehr schön.
Vor dem Kreissaal im Wartebereich sitzen aufgeregte Familienmitglieder.
Und da ist die Kinderintensiv gleich direkt gegenüber vom Kreissaal, weil es einfach dann schnell gehen muss, ne? Wenn die Kinderärzte gerufen werden und dann sind die innerhalb von 10 Sekunden, wenn überhaupt, eigentlich da. Also es geht schon recht schnell.
Zum Glück geht in den meisten Fällen alles gut und Melissa Busse kann sich mit den Familien zusammen freuen. Aber es gibt auch traurige Ausbildungstage. So nah wie Kreißsaal und Kinderintensivstation beieinander liegen, so nah beieinander liegen in diesem Beruf auch Lachen und Weinen.
In meinem Studium sprechen wir heute über die Hebammenkunde. Jede Woche beschäftigen wir uns aber auch mit einem anderen Thema, das Studenten umtreibt. Und heute wollen wir uns mal ansehen, wie es mit dem Mitbestimmungsrecht der Studierenden an den Hochschulen aussieht. In den meisten Bundesländern gibt es an Hochschulen die sogenannten verfassten Studierendenschaften. Das heißt, die Studenten bekommen die Möglichkeit, in Belangen, die sie betreffen, mitzureden. Sie vertreten zum Beispiel ihre eigenen Interessen gegenüber der Hochschule und übernehmen Aufgaben im kulturellen oder sozialen Bereich. Welche Aufgaben genau die verfasste Studierendenschaft ausüben darf, das ist in den einzelnen Landeshochschulgesetzen geregelt. Allerdings gab es in 2 Bundesländern diese sogenannten Körperschaften des öffentlichen Rechts gar nicht, nämlich in Bayern und Baden-Württemberg. Wie genau sich da die Studenten organisieren konnten, das war vom Willen der Hochschulen abhängig und das hieß, oft gab es gar kein Mitspracherecht. Das soll sich für die Studenten in Baden-Württemberg jetzt ändern. Noch in diesem Jahr sollen die verfassten Studierendenschaften wieder eingeführt werden. Über einen entsprechenden Gesetzesentwurf wird im Moment beraten und trotzdem sind die Studenten nicht ganz zufrieden damit. Aus Freiburg zugeschaltet ist mir jetzt Laura Elisa Meilein. Sie ist Sprecherin der Landesastenkonferenz in Baden-Württemberg. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir fangen, glaube ich, mal ganz vorne an, weil ich glaube, diesen Begriff kennen viele gar nicht. Was genau macht denn diese verfasste Studierendenschaft?
Ja, die verfasste Studierendenschaft ist eben eine Teilkörperschaft öffentlichen Rechts. Das heißt, sie steht mit einem Fuß sozusagen in der Hochschule drin und ist sozusagen mit dem anderen Fuß selbstständig. Also in dieser verfassten Studierendenschaft kümmern sich die Studierenden um ihre eigenen Belangen. Das kann eben die Vertretung politischer Interessen der Studierenden sein, das kann die wirtschaftliche Selbsthilfe sein, das können auch so Sachen sein wie das Bereitstellen von Beratungsangeboten und eben auch so etwas wie politische Bildung, also das Veranstalten verschiedener Themenabende und Ähnliches. Und natürlich, sie vertritt auch die Studierenden in die Hochschule hinein.
Aber es ist ja so, dass erstmal alle Studierenden dann zu so einer verfassten Studierendenschaft gehören und dann werden Gremien gewählt. Also ich glaube, was ja bekannt ist, ist zum Beispiel der AStA, der dann gewisse Interessen vertritt.
Ja, in einer verfassten Studierendenschaft eben gibt es dann in regelmäßigen Abständen Wahlen, normalerweise einmal im Jahr, die dann dazu führen, dass die Organe dadurch konstituiert werden.
Genau. Wie war denn die Situation jetzt bislang? Also in Baden-Württemberg wurde ja die verfasste Studierendenschaft 1977 abgeschafft. Das heißt, ihr hattet im Prinzip kein Mitspracherecht oder wie sah das dann für euch aus?
Die studentische Vertretung in Anführungszeichen war eben keine verfasste, keine Teilkörperschaft öffentlichen Rechts mehr, sondern nur eine Art Verwaltungsapparat der Hochschule. Die sozusagen angegliedert an die Hochschule gab es, so wie es die zentrale Verwaltung und so weiter und so fort gab, gab es den AStA, also den Allgemeinen Studierendenausschuss. Dieser durfte aber weder selbstständig agieren, also wir haben keinerlei Zugriff auf Gelder oder Ähnliches, und diese müssen prinzipiell bei der Hochschule beantragt werden und diese kann dann Anträgen zustimmen oder diese ablehnen. Und wir wissen auch nie so genau, wie viel Geld wir überhaupt haben und müssen so etwas zum Beispiel auch immer prinzipiell beantragen. Und wir durften uns in keiner Weise politisch äußern. Also unsere einzige Äußerungsmöglichkeit waren eben so eingeschränkt soziale, kulturelle und musische Bereiche.
Das hätte aber ausgedehnt werden können, auch von Seiten der Hochschule. Also das muss jeweils die Hochschulleitung dann bestimmen, inwieweit sie euch Mitspracherecht gibt.
Also natürlich saßen wir schon in bestimmten Gremien. Auf fakultärer Ebene oder im Senat war es sozusagen nicht möglich, die Studierenden komplett rauszuhalten. Aber natürlich hing ganz viel vom Goodwill des Rektorates ab. Und in Bezug auf politische Arbeit oder so war da zumindest für den AStA nichts zu machen.
Wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Bundesland, wo es die verfasste Studierendenschaft schon gibt, also weiß nicht, zum Beispiel NRW, oder es gibt es ja auch in den meisten Bundesländern, was sind denn da genau die Unterschiede? Kannst du das nochmal einmal beschreiben?
Also wenn zum Beispiel, sagen wir in NRW, die Studierenden über ihr Organ, ob jetzt über den AStA oder Ähnliches, sich dazu entscheiden, zum Beispiel ein studentisches Theaterprojekt zu unterstützen, welches etwas Geld für Requisiten und Ähnliches braucht, dann genehmigen sie dieses und können dieses auszahlen. Die hingegen genehmigen das, stellen dann einen Antrag bei der Hochschule, müssen dann der Hochschule erklären, warum dieses Projekt nun gefördert werden muss und können dann hoffen, dass sie die Gelder dafür bekommen.
Also die Wege sind länger und ihr wisst letztlich nicht, was dabei rauskommt.
Ja, das ist der große Unterschied. Nicht selbst darüber entscheiden und wir müssen hoffen, dass innerhalb der Rektorate das genauso sozusagen gesehen wird wie bei uns. Also dass es in Ordnung ist, ein solches Projekt zu fördern. Davor können wir niemandem etwas zusagen.
Aber jetzt soll sich das ja ändern. Also die verfasste Studierendenschaft soll in diesem Jahr noch in Baden-Württemberg wieder eingeführt werden. Das heißt, ihr könnt euch ja eigentlich freuen.
Ja, wir freuen uns auch. Doch natürlich erwarten wir auch, dass ein Gesetz die Situation nicht allzu vertrackt macht und dass es vor allem tragfähig für alle Hochschularten ist.
Wo liegen denn jetzt im Moment aus Sicht der Studierenden die Probleme oder die Sorgen genau?
Also unsere große Sorge ist eben, dass man zumindest beim aktuellen Entwurf nicht auf die Diversität in Baden-Württemberg geachtet hat. Also wir haben über 70 Hochschulen von 40 Studierenden bis 26.000 Studierenden. Und wir haben sehr viele Hochschulen für angewandte Wissenschaft, also das, was früher die FHs waren. Das Problem ist, dass dieser Gesetzentwurf im Moment sehr unizentriert spricht, also auf große Hochschulen ausgelegt ist.
Was heißt das genau?
Es ist zum Beispiel vorgesehen, was ich bisher noch aus keinem Landeshochschulgesetz kannte, dass die verfasste Studierendenschaft automatisch einen Angestellten im gehobenen Finanzdienst anstellen muss, der jede ihrer Überweisungen prüft und unterschreibt.
Also kein Student, sondern jemand von außen.
Ja, und der hat natürlich auch eine gewisse Gehaltsstufe und kostet eine gewisse Menge an Geld. Das Problem ist aber, dass kleine Hochschulen dieses Geld in der Form nicht haben. Daher die verfasste Studierendenschaft sich ja über Beiträge finanziert. Wenn man sich aber anguckt, mit welcher Gehaltsstufe ein solcher Mensch zu bezahlen wäre, ist das schlicht und ergreifend rechnerisch für kleine Hochschulen nicht machbar. Sie müssen entweder ihr gesamtes Budget für diese einzige Überweisung seines Gehaltes ausgeben, um es ganz platt zu sagen, oder sie müssten unverhältnismäßig hohe Beiträge von ihren Studierenden erheben, was auch nicht die Lösung sein kann.
Jetzt zeigt sich aber ja im Moment die Landesregierung offen. Also es gibt ja eine Plattform in Baden-Württemberg, die heißt wirwollendeinkopf.de, und da können ja Studierende bis Anfang März ihre Meinung abgeben. Das heißt, da gibt es ja offenbar doch Gesprächsmöglichkeiten.
Ja, die nutzen wir auch auf alle Fälle. Also wir stehen schon in regelmäßigen Kontakt mit der Landesregierung. Wir haben selbst auch einen Gesetzesentwurf noch im Januar vorgelegt, der von uns ausgearbeitet wurde. Und wir hoffen auf alle Fälle, dass wir sozusagen über alle Seiten, die wir Input geben können, noch etwas bewegen können.
Habt ihr denn den Eindruck, dass ihr da gehört werdet?
In manchen Punkten schon. Wir glauben, dass in diesem Fall jetzt wir auf alle Fälle noch etwas mehr Druck ausüben müssen, weil eben eklatante Fehler im Gesetz sind. Also noch nicht mal kosmetischer Natur, sondern wirklich massive Umsetzungsprobleme. Also wo wir ganz einfach nicht sehen, dass das so an allen Hochschulen funktionieren kann.
Und man muss ja auch sagen, wenn das Gesetz erstmal da ist, kann man daran auch nicht mehr rütteln, ne? Dann stehen die Aufgaben drin.
Ja, eben. Also wir können danach nicht jahrelang nachbessern und hoffen, dass es noch etwas wird.
Bist du denn trotzdem jetzt so positiv eingestimmt auf das, was jetzt kommt mit der verfassten Studierendenschaft, oder bist du eher kritisch und skeptisch?
Ich bin an sich positiv eingestellt. Die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft ist sozusagen einer unserer Grundthemen in den Studierendenschaften und schon eine sehr, sehr alte Forderung. Natürlich ist es ein riesengroßes Projekt. Wenn, dann ist es manchmal eher der Respekt vor der Größe des Projekts und vor den Dingen, die alle gemacht werden müssen. Und es hat einem niemand wirklich vorgelebt, wie man so eine verfasste Studierendenschaft wieder einführt. In einem Bundesland, in dem sie 35 Jahre lang nicht existierte. Mhm.
Aber in diesem Jahr wird es umgesetzt. Danke, ja. Laura Elisa Meilein, Sprecherin der Landesastenkonferenz in Baden-Württemberg. Mit ihr habe ich über die verfasste Studierendenschaft gesprochen, die in Baden-Württemberg wieder eingeführt werden soll. mein Studium haben wir gerade einen Ausflug gemacht zu den verfassten Studierendenschaften. Eigentlich sprechen wir heute aber über die Hebammenkunde. Den Beruf der Hebamme, den gibt es schon viele tausend Jahre. Und auch damals gab es schon Hausrezepte und Überlieferungen, wie die Schmerzen der Mutter bei der Geburt gestillt werden können. Aus dem Mittelalter stammen viele Quellen, die einen guten Überblick über die damaligen Methoden, Hilfsmittel und Rezepte geben, aber auch über die gesellschaftliche Stellung der Hebammen. Besonders im Mittelalter war das eine etwas zwiespältige Angelegenheit. Da wurden Hebammen einerseits als Heilerinnen verehrt, andererseits als Hexen gefürchtet und verfolgt. Und was die Hebamme damals alles wusste, das hat Vanessa Dähn für uns recherchiert. Sie hat dafür eine Zeitreise ins 15. Jahrhundert gemacht und ein Gespräch zwischen einer Hochschwangeren und ihrer Hebamme aufgezeichnet.
Martha, was führt dich zu mir? Hast du Schmerzen?
Nein, liebe Amme. Ich komme zu dir, weil es ja nun nicht mehr lang hin ist, bis mein Kind das Licht der Welt erblickt. Und es graut mir vor der Geburt. Dreimal bin ich heute schon über das Grab meiner Mutter gestiegen, wie Vater es mir gesagt hat. Dabei habe ich den Zauber gesprochen. Dies soll mir helfen gegen das Übel der verzögerten Geburt. Dies gegen eine schlimme Fehlgeburt. Dies gegen das Übel der bresthaften Geburt. Aber was, wenn der Zauber nicht wirkt?
Hast du denn wieder Blutungen gehabt, Martha?
Nein, seit du mir den Trunk aus Schafgarbe gegeben hast, nicht mehr.
Trägst du auch noch den Adlerstein am linken Handgelenk?
Ja, schau hier.
Dann mach dir nicht allzu große Sorgen, Martha. Das schadet dir nur. Im Frauenbüchlein des Ortloffs steht, dass Schwangere sich nicht aufregen sollen. Du solltest jetzt auch nicht mehr bei deinem Mann liegen, hörst du? Und achte darauf, was du zu dir nimmst. Nur noch gekochte Speisen. Am besten viel Suppe, damit du keine Verstopfung bekommst. Und lass die Gewürze.
Amme, kannst du mir noch mal erzählen, was passiert, wenn es soweit ist? Ich glaube, das würde mich beruhigen.
Na schön, mein Kind. Setz dich zu mir. Also, wenn die Wehen einsetzen, wird dein Mann mich holen. Dann komme ich zusammen mit Dora, das Mädchen, das bei mir lernt und mir zur Hand geht. Als erstes schließen wir Türen und Fenster, damit die Kälte dir und dem Kind nicht schadet. Dann bereiten wir dir ein Kräuterbad mit Salbei. Und danach salbe ich dich mit geweihtem Öl ein. Wenn die Wehen schlimmer werden, setzt du dich aufs Bett. Dora stützt dich dann von hinten. Dein Mann kann übrigens jetzt schon ein Seil an dem Balken über deinem Bett anbringen, damit du dich bei der Geburt daran festhalten kannst.
Er hat es sogar schon vorbereitet. Es sind jetzt auch immer saubere Leinentücher im Haus, genau wie du gesagt hast. Aber was ist, wenn die Geburt furchtbar lange dauert, wenn ich nicht durchhalte?
Das erträgst du schon. Um die Geburt voranzutreiben, gibt es außerdem vieles, was ich tun kann. Aber erst dann, wenn das Kind sich zeigt. Niespulver von der Nieswurz öffnet zum Beispiel die Gebärmutter. Den Geburtsweg mache ich mit Butter oder Eiweiß geschmeidig. Und ein Tee aus Wegerichblättern beschleunigt die Geburt auch. Dazu räuchern wir mit Myrrhe. Und ich binde dir einen Büschel schwarzes Bilsenkraut ans rechte Bein.
Aber ich habe gehört, dass Bilsenkraut die Eingeweide aus dem Körper ziehen kann.
Nur wenn man es nicht rechtzeitig entfernt. Aber da kenne ich mich aus. Du vergisst, dass ich schon mehr als 2000 Kinder zur Welt gebracht habe, Martha.
Verzeih, Amme. Wenn das Kind dann auf der Welt ist, was geschieht dann?
Wenn die Nabelschnur nicht mehr pulsiert, trenne ich euch voneinander. 4 Finger breit über dem Kindsbauch schneide ich sie durch. Dann bade ich das Kind und reibe es mit Honig ab und befreie es so vom Schleim. Dann wickle ich es fest in ein sauberes Tuch und lege es an deine Seite. An diesen Moment solltest du denken.
Danke, Amme. Du hast mich wirklich beruhigt. Und auf dem Heimweg gehe ich in die Kirche, eine Kerze für den heiligen Norbert anzünden.
Tu das, Martha. Du wirst sehen, bald schon bist du eine glückliche Mutter.
Ein Trunk aus Schafgarbe, ein Adlerstein am Handgelenk. Solche Ratschläge haben Hebammen werdenden Müttern im Mittelalter gegeben. Etwas hat sich bis heute aber nicht verändert. Hebammen kümmern sich nicht nur um die Gesundheit der Mutter, sondern geben auch viel psychologische Unterstützung. Sie bereiten werdende Mütter auf die Geburt vor und helfen ihnen in den ersten Monaten mit der neuen Familie. Bislang haben die Hebammen ihr Wissen vor allem in Fachschulen bekommen. Seit einiger Zeit kann man Hebammenkunde aber auch studieren. An der Hochschule für Gesundheit in Bochum zum Beispiel, da leitet Nicola Bauer den Studiengang Hebammenkunde. Mit ihr habe ich in dieser Woche gesprochen und ich habe sie gefragt, was denn das Neue am Studiengang ist.
Was anders ist, ist, dass die Absolventinnen zwei Abschlüsse haben, also einmal die Berufszulassung zur Hebamme und zum anderen ein Bachelor in Hebammenkunde, Bachelor of Science in Hebammenkunde. Es ist wirklich in diesen 8-semestrigen Studiengang eine komplette Ausbildung zur Hebamme mit integriert. Das bedeutet, dass wir an die Berufsgesetze gebunden sind. Das heißt, die Hebammen haben 3000 Stunden Praxis und über 4000 Stunden Theorie.
Aber was ist denn dann das, was auch in der Theorie vermittelt wird?
Natürlich all das, was eine Hebamme später in ihrem Berufsleben braucht. Also so Hebammen in Deutschland können ja relativ eigenständig Frauen, die eine physiologisch verlaufende Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett haben, eigenständig, eigenverantwortlich betreuen. Sie arbeiten in ganz unterschiedlichen Settings. Das heißt, sie können in Kliniken arbeiten, in Beratungsstellen. Sie können außerklinisch arbeiten, im Haus der Frauen oder auch in Geburtshäusern und Hebammenpraxen. Darüber hinaus, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, oder das ist ein Grund, warum Studiengänge inzwischen implementiert wurden, ist, dass das Berufs-, das Handlungsfeld der Hebammen sich enorm erweitert und ja, dass andere Kompetenzen erfordert werden von Hebammen heutzutage.
Welche sind das denn zum Beispiel? Also was ist jetzt auch das, wo Sie sagen, das ist jetzt das, was eine Hebamme heute braucht, was die Ausbildung alleine vielleicht nicht vermittelt?
Einer unserer Ziele im Studium ist, dass Hebammen reflektierte Praktikerinnen sind, die das Studium absolviert haben. Das heißt, ich hinterfrage die Dinge, die ich tue. Das tun wir ja tagtäglich in allen Berufen. Warum tue ich das so und warum nicht anders? Was ist der Grund, warum ich zum Beispiel einer Frau raten würde, bei der Geburt nicht unbedingt zu liegen, sondern eher mich aufrecht zu bewegen? Aber da auch Quellen zu finden, warum ich das tue. Und ein großer Begriff, der in allen Gesundheitsfachberufen und in der Medizin ja inzwischen ja an der Tagesordnung ist, ist dieses evidenzbasierte Arbeiten, wo drei Komponenten drin sind, zu sagen, was für Evidenzen, was für Gründe habe ich, etwas zu tun, wie ich es tue, aber auch meine Berufserfahrung, mein Wissen mit reinzubringen und ganz wichtig, was nicht vergessen werden darf, die Ansicht der Patientin oder bei Hebammen, die Ansicht der Frau, der Familie, wie sie betreut, wie sie begleitet werden möchte.
Die ausgebildeten Hebammen bei Ihnen gehen also aber später auch in die Praxis oder gehen die dann eher in die Wissenschaft oder in Beratungsstellen?
Nach einem Bachelorstudiengang gehen wir nicht davon aus, dass die Studierenden sofort in die Forschung gehen oder in die Wissenschaft, sondern da würde es einen weiterführenden Master geben. Bisher war es ja so, nach einer Ausbildung zur Hebamme, ein Kritikpunkt ist man in einer gewissen Bildungssackgasse. Ich habe eine Ausbildung, die ist sicherlich in Deutschland fundiert, aber ich habe ja keine weiterführenden Möglichkeiten. Die Möglichkeit bei einem Bachelorstudiengang ist, dass ich einen Masterstudiengang anschließe, entweder direkt nach dem Bachelor oder nach einem gewissen Jahren an Berufserfahrung und dann eventuell sogar die Möglichkeit habe, in dem Fach dann zu promovieren. Das war in Deutschland bisher überhaupt nicht möglich.
Gewinnt denn dann nicht das Studium auch an Bedeutung? Also wollen dann nicht die Hebammen dann verstärkt ins Studium gehen und nicht mehr so stark in die Ausbildung?
Das kommt ja drauf an. Für ein Studium benötige ich eine Hochschulzulassung. Das heißt, ich muss ein Abitur oder eine Fachhochschulreife haben. Und da wir einen sehr starken Ansturm auf die Studiengänge haben, haben wir einen Numerus Clausus. Das heißt, ich brauche einen relativ guten Abschluss. Letztes Jahr lag der bei 1,9. Oder ich komme über ein gewisses Kontingent über Wartesemester herein. Das heißt, ich muss schon in meiner Schullaufbahn mir klar werden, wenn ich Hebamme studieren will, muss ich mindestens 12 Jahre zur Schule gehen und einen relativ guten Abschluss machen. Wenn Sie ansprechen, ob das viele machen wollen, wir sind ja bisher die einzige Hochschule deutschlandweit, die einen primär qualifizierenden Studiengang für Hebammenkunde anbietet. Es wird jetzt zum Wintersemester 2012/2013 die Hochschule in Fulda, also in Hessen, folgen, die einen ganz ähnlichen Studiengang anbieten wird. Das heißt aber, wir haben schon in den ersten 2 Jahren eine Bewerberzahl von über 500 potenziellen Bewerberinnen gehabt.
Ist das denn viel jetzt im Vergleich auch zu denen, die in eine Ausbildung gehen?
Wir wissen, dass der Beruf der Hebamme eine ganz hohe Attraktivität besitzt. Wir sehen es an den Hebammenschulen, dass die auch ähnliche Bewerberzahlen haben. Manche in größeren Städten sogar noch mehr Bewerberinnen, bis zu 1000 Bewerberinnen, zum Beispiel für 20 Plätze. Ungeachtet dessen ist es so, dafür, dass wir eine neue Hochschule sind, denke ich, ein großer Ansturm. Wir wissen nicht, wie es im kommenden Jahr wird. Wir werden ja immer bekannter. Und wie Sie sagten, es kann ja sein, dass diese Attraktivität des Studiums sich jetzt erst so langsam erschließt, zu sehen, Mensch, da ist ja eine Ausbildung mit drin, aber ich habe eventuell noch mehr weitere Kompetenzen erworben, die für mich förderlich sein könnten in meiner weiteren Karriere.
Ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch so eine Konkurrenzsituation entsteht zwischen den Leuten, die zu einer Fachschule gehen und zwischen denen, die ein Studium gemacht haben, zum Beispiel auch was die Bezahlung angeht.
Ja, das sind so Fragen, die ich noch gar nicht beantworten kann. Also das ist eine Diskussion und dass Sie das ansprechen, ganz klar, da wird auch im Bereich der Hebammen in Deutschland natürlich sehr darüber diskutiert, aber auch in der Politik. Wie sieht es aus, wenn wir ausgebildete Hebammen, wie Sie sagten, an den üblichen Fachschulen haben, aber auch die Bachelor-Absolventinnen, die hinterher eigentlich die gleiche Arbeit tun, können wir die unterschiedlich bezahlen? Woher soll das Geld kommen? Wir wissen alle, dass im Gesundheitswesen das Geld relativ knapp ist. Also da auch die Befürchtung, wo soll das Geld herkommen für die gleiche Arbeit? Ich weiß nicht, ob so eine große Konkurrenz ist. In dem großen Berufsverband, dem Deutschen Hebammenverband, wird schon seit über 15 Jahren über die Akademisierung der Hebammen gesprochen und auch aktiv gefordert. Ich denke, es ist ein Umdenken, auch bei den berufserfahrenen Hebammen da zu sagen, ja, wir sehen, wie wichtig das ist, wie schön, dass unsere jungen Kolleginnen jetzt schon die Möglichkeit haben, bereits im Studium erweiterte Kompetenzen zu erwerben. Und Stichwort lebenslanges Lernen, auch nach einem Studium wird man ja nicht sagen, das war's, die 8 Semester und ich muss mich nicht weiterbilden. Wir haben auch in NRW eine Fortbildungspflicht. Ich denke nur, dass diese Konkurrenz, der müssen wir so ein bisschen vorbeugen. Wir sehen das ja jetzt schon im Studium. Ich bin ganz begeistert, dass unsere Studentinnen des 1. und 3. Semesters, bisher weiter sind wir ja bisher noch nicht, Kontakt aufgenommen haben mit den werdenden Hebammen, so heißt eine Vereinigung von Hebammen, Schülerinnen und Studentinnen deutschlandweit, und dort gemeinsam arbeiten.
Aber ich denke, die Akademisierung in dem Beruf wird eher zunehmen. Wir hinken ja in Deutschland doch etwas hinterher.
Richtig, das ist das Stichwort. Im europäischen Ausland, auch im deutschsprachigen, also in der Schweiz und in Österreich, sind diese Gesundheitsfachberufe wie die Logopädie, die Ergotherapie, Physiotherapie, Pflege und jetzt auch die Hebammenkunde schon akademisiert auf dem Bachelor-Niveau. Das heißt, wir müssen uns an Europa angleichen und in diesem Falle ist es ja absolut sinnvoll, die Ausbildung auf das akademische Niveau anzuheben, sodass die Absolventinnen eine gewisse Barrierefreiheit haben, in allen Ländern in Europa arbeiten zu können, ohne zusätzlich Prüfungen abzulegen, ohne zusätzlich noch Berufserfahrung vorweisen zu müssen.
Das sagt Nicola Bauer, Professorin für Hebammenkunde an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Thank you.
Von ihnen wird gesagt, dass sie den schönsten Beruf der Welt haben, die Hebammen. Kein Wunder, dass der Beruf auch sehr begehrt ist. Wie wahrscheinlich es ist, einen Platz an einer Fachschule oder einer Hochschule zu bekommen, darüber hat meine Kollegin Karlin Thüroff mit Viola Zech gesprochen. Viola hat sich für die Radio Wissen intensiv mit der Ausbildung zur Hebamme beschäftigt. Und Karlin hat sie gefragt, wie viele sich denn überhaupt bewerben.
Also in Bochum an der Hochschule war das wohl im letzten Jahr, waren das 500 Bewerberinnen auf 40 Studienplätze. Und an den Hebammenschulen ist der Andrang noch höher. Da sind es über 1000 Bewerberinnen auf 20 Plätze. Und man muss auch einige Voraussetzungen schon mitbringen, wenn man sich da bewerben will. Nämlich, man muss mindestens 12 Jahre zur Schule gegangen sein. Also Hauptschulabschluss reicht nicht aus. Und man muss auch umfangreiche Praktika vorweisen, zum Beispiel im Kreissaal oder auf einer Entbindungsstation. Oder zum Beispiel bei einer freiberuflichen arbeitenden Hebamme, die man dann begleitet. Und die allermeisten Bewerberinnen, die dann für so einen Ausbildungsplatz angenommen werden, die haben eigentlich auch das Abitur, also so 80-90% von den Bewerberinnen. Und es sind eben so viele Bewerberinnen, dass die Hebammenschulen sich entschieden haben, auch teilweise dann mit Losverfahren zu entscheiden. Also man muss auch ein bisschen Glück haben, da reinzukommen.
Du sprichst jetzt von Bewerberinnen. Gibt es denn überhaupt Männer, die als Hebammen arbeiten?
Also sehr wenige. Es gibt wohl in Deutschland nur 3 männliche Hebammen, also Entbindungspfleger, sagt man da im Fachjargon. Und von diesen 3, die ausgebildet wurden, ist tatsächlich wohl nur einer im Beruf tätig. Also es ist sehr marginal. Und die Gründe sind wohl auch, das haben mir die Hebammen im Gespräch gesagt, es ist einfach ein Frauenberuf, es ist der älteste Frauenberuf der Welt. Es hat eine sehr lange Tradition. Und in Deutschland ist man da noch nicht so drüber hinweggekommen. Also in den Niederlanden zum Beispiel gibt es wohl wesentlich mehr Entbindungspfleger, auch so 20-30%. Und man hat mir aber auch verraten, dass es vermutlich in Deutschland auch an der schlechten Bezahlung liegt, dass eben so wenige Männer den Schritt in diesen Beruf wagen.
Dann lass uns doch mal über die Bezahlung sprechen und vielleicht anfangen bei der Ausbildung. Wie viel verdient man denn da?
Also in der Ausbildung ist es gesetzlich geregelt. Es gibt leicht regionale Unterschiede. Man kann sagen, im Westen verdient man ein bisschen besser als in den neuen Bundesländern. Und man bekommt dann pro Ausbildungsjahr immer ein bisschen mehr. Also man fängt an im ersten Ausbildungsjahr mit 700 Euro. Im zweiten sind es dann schon 750 und im dritten sind es dann 800 Euro, die man da verdient.
Und wie viel mehr wird das dann später im Beruf?
Nicht so sehr viel mehr. Also als angestellte Hebamme bekommt man zu Berufseinstieg etwa 1.350 Euro. Das wird natürlich ein bisschen mehr. Also man kann sagen, so 1.800 Euro netto ist es dann später, wenn man schon ein bisschen mehr Berufserfahrung hat. Und die freiberuflich arbeitenden Hebammen bekommen etwa 7,50 Euro netto die Stunde. Das ist auch nicht besonders viel. Da muss man schon einige Geburten im Monat betreuen, damit man da auch auf einen guten Lohn kommt. Und dann ist auch noch das Problem, dass eben die freiberuflich arbeitenden Hebammen in den letzten Jahren immer höhere Haftpflichtversicherungsprämien zahlen müssen. Also die müssen versichert sein, dass wenn etwas bei einer Geburt schief geht, also wenn zum Beispiel ein Baby behindert auf die Welt kommt, weil vielleicht die Sauerstoffversorgung während der Geburt kurzzeitig unterbrochen wurde, da muss eben jede Hebamme ganz, ganz gut versichert sein. Und diese Haftpflichtversicherungsprämien, die steigen jedes Jahr an. Also es wird immer schwieriger für die freiberuflich arbeitenden Hebammen.
Und soweit ich mich erinnere, haben genau deswegen auch die freiberuflichen Hebammen in den letzten Jahren immer wieder gestreikt.
Ganz genau. Also die haben auch ein sehr großes Medienecho gehabt eigentlich. Und die Petition, die der Deutsche Hebammenverband da eingebracht hat in den Deutschen Bundestag, die war auch erfolgreichste Online-Petition aller Zeiten. Bisher hat es aber nicht so viel genützt. Also die Situation ist immer noch sehr kompliziert und schwierig für die freiberuflich arbeitenden Hebammen. Und die Prämien sind auch noch angestiegen. Also ich habe mir mal diese Zahlen angeschaut von den letzten 30 Jahren so. 1981, da waren das noch 30 Euro und ein paar zerquetschte. Und dann 2003 waren es schon über 1000 Euro im Jahr, so 1218 Euro. Und dann sind die nochmal angestiegen 2009. Und für 2012 sind die jetzt geplant für 4240 Euro, also pro Hebamme im Jahr. Sehr hohe Summen. Und eigentlich ist da der Gesetzgeber auch gefragt, dafür zu sorgen, dass vielleicht auch diese Versicherungssummen teilweise durch Steuergelder aufgefangen werden. Oder dass eben die freiberuflich arbeitenden Hebammen zumindest pro Geburt mehr verdienen. Da gibt es auch immer noch Verhandlungen mit den Krankenkassen. Sonst können die eben auch nicht mehr weiter existieren. Und dann kann auch eine Frau beziehungsweise ein Paar zukünftig nicht mehr entscheiden, wo und wie ihr Kind dann zur Welt kommt.
Trotzdem wollen so viele junge Frauen diesen Beruf machen. Warum, nachdem du dich jetzt eine ganze Weile damit beschäftigt hast, ist das so? Warum ist dieser Beruf so beliebt?
Es ist, glaube ich, einfach ein ganz tolles Erlebnis, was die Hebammen da immer wieder haben. Und das ist ja einfach eine besondere Phase, diese Schwangerschaft und die Geburt, dass man da Menschen so ganz eng mit Menschen zusammenarbeiten kann und die betreut eigentlich in einer sehr glücklichen Phase ihres Lebens und man dann auch einfach viel Freude erleben kann mit denen, also wenn nichts schief geht. Und ja, ich finde es ein toller Beruf, bei dem man viel Einfühlungsvermögen braucht, meiner Meinung nach, und auch soziale Kompetenzen, aber auch ja eine gewisse Standhaftigkeit und eine Stressresistenz, weil man ja auch einfach dann die Frauen in der schwierigen Situation beruhigen können muss.
Hebammen spielen also bei Geburten eine ganz wichtige Rolle, wenn nicht sogar die wichtigste. Schließlich werden Geburten immer von einer Hebamme durchgeführt. Der Arzt, der kommt nur dazu, falls es Komplikationen gibt, und alleine, also ohne Hebamme, dürfte er eine Geburt gar nicht begleiten. Hebammen sind aber nicht nur im Kreißsaal die Profis, sondern schon während der kompletten Schwangerschaft und auch noch im Wochenbett Ansprechpartner Nummer eins für die Frauen. Sie begleiten sie sowohl psychologisch als auch in ganz praktischen Fragen, also zum Beispiel, wie muss ich denn die körperlichen Veränderungen deuten? Ist das normal, was mit mir geschieht? Was braucht denn das Kind während und nach der Schwangerschaft und so weiter? Und außerdem überwacht die Hebamme ergänzend zum Gynäkologen, ob sich das Baby richtig entwickelt. Vanessa Dehn hat für uns eine Hebamme besucht und sich mal angeschaut, wie so eine Betreuung ablaufen kann.
In einer Altbauwohnung in Remscheid haben sich 5 Hebammen ihre Praxis gemütlich eingerichtet. Es gibt Sprechzimmer, ein Spielzimmer für Kinder und auf einer weiteren Etage Räume für Kurse wie Schwangerschafts-Yoga oder P-Kip. Das Sprechzimmer der Hebammenpraxis Kugelrund könnte auch ein Wohnzimmer sein. Hier stehen zum Beispiel ein Korbschreibtisch mit Glasplatte und eine knautschige braune Ledercouch. Auf der liegt gerade Daniela, deren Bauch schon ziemlich rund ist. Im nächsten Monat erwartet sie ihr zweites Kind. Hebamme Anke Beckhort überprüft die Herztöne.
Aber du hattest Wehen jetzt irgendwann, oder?
Mhm.
Doll? Schon?
Ja, mit Rückenschmerzen halt wieder.
Okay. Aber zu Hause seid ihr fertig mit allem?
Nee, das ist doch
Aber da, wo ihr jetzt drin wohnt, geht. Okay. Nächsten Termin machen wir bei euch zu Hause. Ich kontrolle.
Zwischen Praxisterminen, Hausbesuchen, Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskursen, Babymassage und dem Einsatz im Kreißsaal kommt keine Langeweile auf. Anke Beckhort liebt ihren Beruf, der ihr nicht nur Flexibilität abverlangt, sondern auch ermöglicht. Zwar ist sie Tag und Nacht und bis auf ein Wochenende im Monat auch samstags und sonntags in Rufbereitschaft, aber es gibt auch Vormittage, an denen sie mal zu Hause bleiben kann.
Ich bin grundsätzlich kein Mensch, den man irgendwie hinter einen Schreibtisch setzen könnte. Also ich würde kaputt gehen, wenn ich im Büro arbeiten müsste. Ich liebe das flexible Arbeiten, auch morgens mal zu Hause bleiben zu können. Man weiß aber im Prinzip nie, wie der Tag endet. Es kann ja jederzeit sein, dass wir im Kreißsaal landen.
Anke Beckhort ist selbst Mutter von 2 kleinen Kindern. Die Elternzeit nimmt ihr Mann gerade. Damit ist sie für das Haupteinkommen der 4-köpfigen Familie verantwortlich. Bisher sind sie so ganz gut über die Runden gekommen, aber die Haftpflichtversicherung für Hebammen wird immer teurer.
Wir müssen jetzt als freiberufliche Hebammen über 4.000 Euro im Jahr pro Person Haftpflicht zahlen. Und das steht halt in keinem Verhältnis mehr zu dem, was wir verdienen. Ursprünglich waren das mal knapp 1.000 Euro. Das hat schon viele freiberufliche Hebammen dazu gebracht, aufzuhören.
Daran denkt Anke Beckhort noch nicht. Vielmehr hofft sie, gemeinsam mit ihren Kolleginnen eine Lösung zu finden. Und bis dahin konzentriert sie sich weiter auf die Frauen, die sie vor und nach der Geburt betreut. Eine ist die hochschwangere Daniela, die vor ihr auf der Ledercouch liegt. Anke Beckhort zückt das Maßband.
Das ist für uns jetzt zum Beispiel das Maß, was wir statt Ultraschall haben. Also wir fühlen erstmal mit der Hand, wie hoch die Gebärmutter ist. Und die ist jetzt so 3-4 Querfinger unterm Rippenbogen. Und wenn wir jetzt vom Schambein zum höchsten Punkt der Gebärmutter messen, sollte das Maß immer ungefähr sein wie die Schwangerschaftswoche. Wenn hier jetzt statt 34 Zentimeter 37 wäre, dann müsste man mal gucken, ob das Kind vielleicht ein bisschen groß ist oder zu viel Fruchtwasser da ist. Aber es ist genau 34 Zentimeter, so wie es sein sollte.
Als nächstes tastet Anke Beckhort den Bauch ab und prüft die Lage des Kindes. Der Kopf liegt unten, also in der richtigen Position. Befinden sich Kinder in einer Steißlage, können Hebammen ab der 37. Woche das Kind in der Gebärmutter drehen. Allerdings im Krankenhaus, damit bei Komplikationen das Kind per Kaiserschnitt sofort geholt werden kann. Vorab gibt es aber auch sanftere Methoden.
Was wir Hebammen schon mal machen, ist dieses alternative Drehen der Kinder, dieses Anregen mit Moxen. Moxen kommt von den Chinesen und man geht mit einer Beifußzigarre an den kleinen Zeh der Frau. Die Chinesen sagen halt, wenn die Kinder falsch rumliegen, dann haben die zu wenig Energie, sich umzudrehen. Und der Hauptenergiepunkt im Körper ist am kleinen Zeh. Und durch diese Wärme wird die Energie in Umlauf gebracht und die Kinder können sich drehen. Man kann es nie beweisen. Wir haben es schon oft probiert und es hat auch ein paar Mal schon funktioniert. Wir nehmen es einfach so hin und freuen uns, wenn sich die Kinder umdrehen. Und ob das jetzt Zufall ist oder nicht, ist egal.
Das war unser Überblick über die Hebammenkunde. Sie können alles nochmal nachhören und nachlesen auf unserer Homepage deradiowissen.de und auch auf Facebook mit uns über das Thema diskutieren. Und nächste Woche, da gibt's wieder ein neues Fach in der Serie Mein Studium. Da widmen wir uns der Bekleidungstechnik. Da lernen Studenten alles über Textilien. Täglich ab 13:30 hier in D-Radio Wissen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Britta Mersch sagt Tschüss.
Thank you. Mm-hmm.